Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, wenn wir uns mit einem Begriff aus der Theologie mal wieder befassen. Es geht um das Opfer Christi. Wir sind dazu heute verbunden mit dem Churer Domherrn Monsignor Andreas Fuchs. Der Mann ist Generalvikar für Graubünden, eben im Bistum Chur. Und ihn werden wir dazu ein bisschen befragen, denn seien wir ehrlich, dieser Begriff des Opfers Christi, an dem die katholische Kirche immer festgehalten hat, den sie nie aufgegeben hat, ganz im Gegenteil, immer wieder bekräftigt hat, dass das, was wir Heilsgeschehen in Christus nennen, eben ein Opfer war. Das ist nicht so ganz eingängig. Gerade auch Menschen, die neu zum Glauben kommen, haben damit doch ein bisschen Schwierigkeiten, sagen sich, das mit der Liebe und der Begegnung mit Christus ist ja wirklich schön und gut, aber mit diesem Opfer, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Wir wollen das versuchen, in dieser und, das sei schon jetzt angekündigt, auch in weiteren Sendungen in Ruhe ein bisschen auseinanderzunehmen, da ein bisschen Klarheit zu schaffen, denn es gehört zu einem zentralen Punkt, es ist ein zentraler Punkt des christlichen, des kirchlich-katholischen Glaubens und deswegen muss es hier einfach auch zur Sprache kommen und ja etwas erläutert werden. Wir sind sehr froh, dass sich Monsignor Andreas Fuchs aus Chur die Zeit dafür nimmt. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Domherr Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Domherr Fuchs, wir fragen jetzt hier nach dem Opfer Christi. Dieser Begriff Opfer ist ja aber nicht von uns gepachtet, den haben wir nicht reserviert und schon gleich gar nicht erfunden. Der begegnet uns auch schon vor dem Christentum, außerhalb des Christentums, und er begegnet uns auch im Bund Gottes mit Israel. Vielleicht könnten wir, bevor wir konkret werden und auf das Opfer Christi zu sprechen kommen, wie wir es verstehen, was müssen wir so ganz grob wissen, eben auch insbesondere mit Blick auf das ganz besondere, spezifische beim Opfer Christi.
Ja, vielleicht ist gut, wenn man zuerst so eben ganz allgemein schaut. Am einfachsten, ich habe da im Duden einmal auch diesen Begriff nachgeschaut. Dort heißt es unter anderem, das Opfer, von einem Opfer spricht man in einer kultischen Handlung vollzogene Hingabe von jemandem oder von etwas an eine Gottheit, eben ist immer noch ist Zitat vom Duden, oder kann auch eine andere Bedeutung haben, durch persönlichen Verzicht mögliche Hingabe von etwas zugunsten eines anderen. Tönt vielleicht ein bisschen kompliziert, vielleicht einfacher gesagt geht es bei jedem Opfer darum, dass ich also jemandem etwas schenke. Oder wenn es eben ein Opfer im religiösen Umfeld ist, dass ich Gott etwas schenke, beziehungsweise dass ich mich selbst dann auch Gott schenke oder Gott aufopfere oder eben mein ganzes Leben ihm schenke. Also eben ein Opfer, jetzt allgemein im Christentum können wir sagen, oder im religiösen Bereich ist, ich schenke Gott etwas, ich gebe ihm etwas hin oder ich bringe ihm etwas zum Opfer dar. Und wie Sie schon zu Beginn gesagt haben, eben je nachdem können wir denken, ja gut, aber genügt dann das nicht, dass ich Gott einfach gern habe, dass ich ihn einfach liebe? Aber gerade wenn wir auch auf die zwischenmenschliche Liebe schauen, ja, zwei Personen, die sich lieben, die sagen sich das nicht nur, sondern die möchten das auch irgendwie zeigen. Und wie zeigen sie das? Indem sie einander etwas schenken, beziehungsweise dann in der Ehe, dass sie sich gegenseitig auch schenken. Und dass eben jemandem etwas schenken heißt ein Opfer bringen. Und gerade Verliebte bringen sehr viele Opfer, ja eben schenken ihr ganzes Leben dem anderen und bringen dann auch noch ganz materielle Dinge dar, Rosen, Pralinen, neue Kleider, Ringe, Schmuckstücke und so weiter. Aber niemand käme dann auf die Idee zu sagen, na, das braucht es doch überhaupt nicht, Hauptsache, die sagen einander, Schatz, ich liebe dich. Ja gut, das ist auch wichtig, aber wenn die Liebe echt ist, möchte sie sich eben auch zeigen, sie möchte dem Geliebten etwas schenken. Und so ist es eben auch in unserer Religion, wir schenken uns auch Gott selbst hin oder wir schenken ihm etwas. Wir möchten ihm auch ganz konkret zeigen, dass wir ihn gern haben. Und wenn wir dann noch ein bisschen auf das Wort, auf das lateinische Wort für Opfer schauen, ist das Sacrificium. Das Sacrificium besteht eben aus zwei Wörtern, sacrum facere, also etwas heilig machen. Und heilig ist Gott, er allein ist der Heilige. So bekennen wir es auch im Gloria, du allein bist der Heilige. Das heißt, wenn wir etwas heilig machen, ein Sacrificium darbringen, dann mache ich etwas gottgehörig. Eben dann sind wir wieder da bei diesem Punkt, ich schenke Gott etwas. Und wenn wir noch beim Katechismus so allgemein zum Opfer schauen, dann finden wir bei 2099 sehr schön, das ist im Zusammenhang da mit dem ersten Gebot, Gott anbeten, eben ihn mit ganzem Herzen lieben, ihn allein lieben, heißt es da, es ist richtig, Gott Opfer darzubringen zum Zeichen der Anbetung und des Dankes, des Flehens und der Gemeinschaft mit ihm. Also eben, weil wir ihn anbeten und anbeten heißt, Gott alles schenken, des Dankes. Eben wenn ich etwas empfangen habe, dann möchte ich gerne auch etwas zurückschenken, möchte ich gerne auch meine Dankbarkeit zeigen, des Flehens, je nachdem, opfern wir auch etwas oder bringen wir Gott etwas da, weil wir eine innige Bitte haben, zum Zeichen, dass ich es wirklich ernst meine. Oder wie viele von uns haben dem heiligen Antonius, gut, er ist jetzt nicht der liebe Gott, aber dennoch ein Mittler auch, der eben das Anliegen ist uns wirklich ernst, deshalb versprechen wir, sind wir bereit, sogar eben auf etwas zu verzichten, auch einen Geldbetrag zu spenden für die Armen, mit dem Geld auch eben so ein gutes Werk zu machen, um unser Flehen, um unsere Bitte, um die Dringlichkeit unserer Bitte zu unterstreichen. Oder eben dann auch ein Zeichen der Gemeinschaft mit ihm. Weil wir ihn lieben, weil wir Jesus gern haben, möchten wir ihm auch etwas schenken.
Das ist Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Kurator Herrn Andreas Fuchs. Und wir sprechen über den theologischen Begriff des Opfers Christi. Sie haben drum, Herr Fuchs, jetzt diese Parallele erstellt zum Liebespaar. Und das ist ja auch eine Analogie, die für den ersten Bund, den Bund Gottes mit Israel, schon biblisch da ist. Da ist viel von der Brautschaft die Rede. Gehen wir mal ins Alte Testament und schauen wir da mal auf die Vorgeschichte des Opfers Christi. Opfer spielt auch im Alten Testament eine Rolle.
Ja, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arten von Opfer. Es gibt dort Speiseopfer oder Trankopfer, Brandopfer, Schlachtopfer, Heilsopfer, Sünd- oder Schuldopfer und Erstlingsopfer. Das wird dann, nachher, da kommen wir dann ja schon auch noch drauf, in Christus eigentlich alles zusammengefasst oder all diese Opfer, die Vorausbilder sind des Opfers Christi, heißt es dann eben auch im Hebräerbrief, im 10. Kapitel, das zitiert dann auch der Katechismus bei 462, darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Schlacht und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. An Brand- und Sündopfern hast du kein Gefallen. Da sagte ich, ja, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun. Eben diese Opfer im Alten Testament, die jedes gemäß der Eigenart des Opfers auch einen Aspekt ausgedrückt hat. Eben auch Opfer, Speiseopfer und Trankopfer, die waren auch für die Armen dann noch gerechnet, eben, dass man nicht nur die Liebe zu Gott so zeigt, sondern auch zum Beispiel die Liebe zu den Nächsten. Oder eben das Ganzopfer, dass man eben etwas Gott ganz schenkt, oder denken wir an den Auszug aus Ägypten, das Erstlingsopfer, wo Gott dieses Opfer verlangt, eben das Pascha-Mal, der Durchzug in Erinnerung an den Auszug, also den Durchzug durchs Rote Meer, um die Befreiung von allem Bösen, von der Befreiung aus der Sklaverei des Pharaos in Ägypten zu feiern, eben sich wieder daran zu erinnern, aus Dankbarkeit, dass Gott damals das Volk Israel befreit hat, eben auch ihm die Erstlingsgabe darzubringen, eben die ersten Früchte darzubringen, die ersten Früchte bei den Früchten, aber auch bei den Tieren. Die Menschen wurden dann ausgelöst, durch Tiere stellvertretend wurden die Tiere geopfert, sehen wir dann auch bei der Aufopferung Jesu im Tempel, wo die Mutter Gottes und der heilige Josef ein paar Turteltauben darbringen, eben zum Opfer. Auch sie haben diese Opfer dargebracht, weil es eben auch ein Ausdruck der Liebe ist, ein Ausdruck der Dankbarkeit, ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott, der so eingreift ins Leben der Menschen.
Und es ja aber, um gleich einen vielleicht etwas neuralgischen Punkt aufzugreifen, den Sie jetzt gerade auch erwähnt haben, wenn ich das von mir aus tue, dann mag das ja vielleicht noch einleuchten, aber wir haben eben die biblischen Stellen auch dafür, dass eben Gott das Opfer, wie Sie es formuliert haben, verlangt. Das erscheint vielen so etwas, ich sag's überspitzt, tyrannisch. Da ist ein allmächtiger Gott und der verlangt von uns armen Würmern jetzt, dass wir ihm huldigen, dass wir ihm Opfer bringen. Das erscheint manchem etwas fremd. Wie würden Sie das erklären, erläutern?
Gut, es mag vielleicht schon so sein, eben jetzt verlangt der Tyrann da irgendwelche brutalen Gaben und so. Aber eben wichtig ist natürlich auch immer, so sagt der Katechismus auch, dass die äußere Opferhandlung wahrhaftig Ausdruck einer inneren Opferhaltung ist. Eben das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Das dann schon auch. Aber wir Menschen bestehen aus Leib und Seele. Und Gott hat den Leib durch das Mitwirken unserer Eltern uns geschenkt und er hat uns die Seele geschenkt. Das heißt, Gott hat uns alles geschenkt, was wir sind und was wir haben. Der heilige Paulus sagt auch, ja gut, was hast du, was du nicht empfangen hättest? Und wenn du es empfangen hast, warum rühmst du dich dann? Und dieser Begriff der Gerechtigkeit oder dieser Begriff, dass wir Gott etwas schulden, jetzt eben im positivsten Sinn, dass wir ihm Dankbarkeit schulden, dass wir ihm Ehre schulden, dass wir ihm Anbetung schulden, das ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen in unserer Zeit. Wenn Jesus natürlich nur so der Kumpel ist, der Freund und Bruder, ja gut, dann sieht man nicht ein, warum sollte ich dem Kumpel noch etwas zahlen. Also eben, wenn ich vielleicht Lust dazu habe, aber also der hat kein Recht darauf, wenn er nur der Kumpel wäre, ja. Aber Jesus ist eben nicht einfach der gute Kumpel und gute Kollege. Sicher, er hat durch seine Menschwerdung sich zu unserem Bruder gemacht, aber nicht eben im plumpen Sinn, sondern er ist uns ähnlich geworden, weil er auch Mensch wurde, wie wir Mensch sind, aber er ist immer Gott geblieben. Und als Gott hat er alle Rechte über uns. Als Gott eben kann er auch von uns diese Dankbarkeit verlangen, kann er eben von uns verlangen, dass wir ihm auch danken. Eigentlich sollte das ja selbstverständlich sein, dass wenn wir alles von ihm empfangen, dass wir wie Danke sagen und ihm unseren Dank irgendwie ausdrücken. Aber weil wir Menschen halt einfach eben so sind, nach der Erbsünde, wie wir nun mal sind, muss Gott daran immer auch wieder einmal erinnern. Also eben, ich würde sagen, es ist nicht, weil Gott ein Tyrann ist oder weil Gott irgendwie das bräuchte. Die vierte Präfation von der Wochentagsmesse sagt auch, unser Dank kann dein Lob nicht mehren. Uns aber bringt er Segen und Heil. Das heißt, es ist nicht so sehr, eben Gott braucht diese zwei Tauben, die Mutter Gottes und der heilige Josef dargebracht hat, oder all die anderen Schlachtopfer, oder unseren Dank oder unsere Opfer. die braucht er nicht. Er ist Gott, er ist in sich unendlich glücklich. Aber eben uns gereicht es zum Segen, uns bringt es Heil. Und, eben, wie ich schon erwähnt habe, Speis- und Trankopfer, wenn wir, oder auch den heiligen Antonius eben, diese 100 Franken zum Beispiel, die man dem heiligen Antonius verspricht, die kommen dann auch den Armen zugute. Eben, man tut Gutes auch den anderen und sich selbst tut man auch Gutes, indem man bewusst wird, ich bin nicht einfach ein unabhängiges Geschöpf. Vielfach meinen wir das, aber wir sind von Gott abhängig. Wir haben eben alles bekommen und das wird durch das Opfer auch wieder uns neu bewusst gemacht.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria, das Opfer Christi. Jetzt haben wir schon mit unserem heutigen Referenten, Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz, ein wenig allgemein gesprochen über das Opfer, auch über Vorbilder dieses Opfers Christi, Vorausbilder im Alten Testament. Und jetzt, Domherr Fuchs, müssen wir konkret werden. Jetzt sozusagen geht's ans Eingemachte. Wir müssen jetzt wirklich über das Opfer Christi sprechen. Was ist das Spezielle daran? Was passiert im Opfer Christi, von dem die Kirche ja sagt, es sei endgültig, vollkommen, einmalig etc.? Das Opfer Christi.
Ja, ich denke, zuerst einmal ist wichtig, eben, ist vielleicht auch gut, wenn man diese Stellen, die im Katechismus der katholischen Kirche einmal auch ein bisschen für sich langsam durchgeht und betrachtet. Das ist so vor allem ab der Nummer 606 bis ungefähr 617 und der Fall. Und wenn man nur schon einmal da ein bisschen so die Überschriften auch, die Untertitel anschaut, das heißt zuerst da das ganze Leben Christi ist Opfergabe an den Vater, dann das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Beim letzten Abendmahl nahm Jesus die freie Hingabe seines Lebens vorweg und dann auch die Todesangst in Gethsemane. Und der Tod Christi ist das einzige und endgültige Opfer. Nun eben, einerseits das ganze Leben Christi ist Opfergabe an den Vater. Der Hebräerbrief sagt auch, Jesus ist gekommen, nicht um seinen Willen zu tun, sondern um den Willen dessen, der ihn gesandt hat, also den Willen des Vaters. Und er sagt, ja Vater, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und der Hebräerbrief sagt dann auch, aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal geheiligt. Und es gibt dann noch viele andere Ausdrücke. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Oder vor allem auch im Ölgarten, wo Jesus sogar um Abwendung des Kelches bittet. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann heißt es in 607, dieses Verlangen, sich den liebenden Erlösungsratschluss seines Vaters zu eigen zu machen, beseelt das ganze Leben Jesu. Was heißt das? Den liebenden Erlösungsratschluss. Das heißt eben, dass was dann auch in den nächsten Punkten folgt, das Lamm, das die Sünde hinwegnimmt, oder Jesus ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Eben, man muss das Opfer, vor allem das Opfer Christi im Zusammenhang mit der Sünde sehen, mit der Erbsünde und allen persönlichen Sünden eines jeden Menschen, vom ersten bis zum letzten Menschen der ganzen Menschheitsgeschichte. Diese Sünden hat Jesus gesühnt, also hat er ein Sühnopfer dargebracht. Was heißt das? Oder vielleicht müssen wir zuerst schauen, eben, was ist die Sünde oder warum braucht es für den Erlösungsratschluss, also den Beschluss des Vaters, uns zu erlösen, warum braucht es da dieses Opfer? Warum braucht es das Opfer Christi am Kreuz? Hätte er uns nicht anders erlösen können? Gut, bei Gott ist nicht so möglich, aber es entspricht der Logik Gottes. Es ist angemessen, weil es eben von der Natur der Sünde und Wiedergutmachung gefordert ist. Also ich bemühe mich, das möglichst einfach zu erklären. Also Sünde, so lehrt uns die Kirche, ist Beleidigung Gottes. Das heißt, wir fügen Gott Leid zu. Wir beleidigen ihn. Wir verletzen seine Ehre. Wir rauben ihm quasi die Ehre. Und die Beleidigung, jede Beleidigung, misst sich immer an der Würde der Person. Ist diese Handlung unterschiedlich? Nun eben, wenn wir sündigen, dann beleidigen wir die Würde Gottes. Und Gott ist eine unendliche Person. Das heißt, wenn wir Gott beleidigen, dann beleidigen wir jemanden auf unendliche Art und Weise. Eben weil Gott eine unendliche Person ist, ist auch die Beleidigung, die wir ihm durch die Sünde zufügen, unendlich. Das heißt eben, wenn wir jemanden beleidigen, dann müssen wir das wieder gut machen. Das heißt, wir müssen uns entschuldigen, zumindest entschuldigen. Und wenn wir vielleicht noch irgendetwas beschädigt haben oder jemandem etwas geraubt haben, müssen wir das wieder zurückgeben. Wenn wir durch die Sünde Gott die Ehre geraubt haben, weggenommen haben, dann müssen wir das wieder zurückgeben. Aber das ist eben, merken wir dann, wenn Gott unendlich ist, wenn die Sünde eine unendliche Beleidigung der Würde Gottes ist, dann braucht es eine unendliche Wiedergutmachung, eine unendliche Genugtuung, wie man auch sagt, oder eine unendliche Sühne. Eben dann muss man bezahlen. Und Jesus ist gekommen und hat für unsere Sünden bezahlt. Das heißt, eben der Lohn für die Sünde hat Gott am Anfang der Menschheitsgeschichte ganz klar festgelegt, wenn du von dieser Frucht essen wirst, das heißt, wenn du mein Gebot übertreten wirst, wirst du sterben. Eben wird der Tod Einzug halten. Und der Tod ist die Zusammenfassung aller Leiden, aller Krankheiten, eben allen Mangels an den Gütern. Jesus hat all diese Leiden, all diese Tode, alle Sünden auf sich genommen und er hat bezahlt. Das bezahlt, was wir hätten bezahlen sollen. Das heißt, er hat Sühne geleistet. Er hat eben sich selber zum Opfer dargebracht. Er hat sich selber geschenkt. Er hat sich dem Vater aufgeopfert. Er hat dem Vater das bezahlt, durch sein Opfer am Kreuz bezahlt. Das war der Preis, wie auch Petrus sagt, ihr seid nicht losgekauft um Gold und Silber, sondern um das kostbare Blut Christi. Das ist der Lösepreis, der nötig war zu zahlen. Das hat es gekostet. Eben das Opfer Christi ist insofern nötig, um diese Würde, die verletzt wurde, diese Beleidigung Gottes wieder gut zu machen, die kein Mensch wieder gut machen könnte. Es gibt einen schönen Satz bei Nummer 616, der das ganz einfach und kurz im Katechismus zusammenfasst. Kein Mensch, selbst nicht der Größte, wäre imstande, die Sünden aller Menschen auf sich zu laden und sich als Opfer für alle darzubringen. Doch Kraft der göttlichen Person des Sohnes in Christus, die über alle menschlichen Personen hinausgeht und sie zugleich umfängt und Christus zum Haupt der ganzen Menschheit macht, kann das Opfer Christi für alle erlösend sein. Eben den Erlösungsratschluss für die Erlösung, diesen Lösepreis zu zahlen, weil wir durch die Sünde gefangen waren, den hat Jesus am Kreuz bezahlt. Eben am Kreuz durch sein Opfer, durch die Hingabe seines Lebens, aus Liebe zum Vater und aus Liebe zu uns, hat er das bezahlt. Das ist das Wesentlichste oder das Wichtigste im Opfer Christi. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen wenigstens vielleicht verständlich war, warum dieses Opfer Christi so einmalig ist oder so wichtig ist oder warum es nötig oder angemessen war, um uns zu erlösen von der Sünde, von allem Bösen, vom Tod zu erlösen.
Kann man jetzt so weit gehen, zu sagen, dass die paradoxe, scheinbar paradoxe Situation entsteht, dass durch dieses Opfer Christi und all dem, was wir an schwierigem Gedanken daran verbinden, dass dieses einmalige Opfer Christi nun wiederum seinerseits sämtliche Opfer weiterhin abschafft. Also Gott sozusagen, Gott nimmt das selbst in die Hände. Er macht sich selbst quasi zum Opfer in der zweiten göttlichen Person, weil wir Menschen, die das eigentlich leisten müssen, dazu nicht imstande sind.
Abschaffen würde ich jetzt nicht sagen, er nimmt alle Opfer, so heißt es auch in einem Gabengebet, die je von Menschen, die dargebracht wurden, in dieses eine Opfer auf. Menschliche Opfer, eben das, was wir auch eben die größten Heiligen darbringen könnten, diese Sühne, diese Wiedergutmachung der Sünden, das können wir nicht, weil wir Menschen sind und er ist Gott. Aber dennoch eben abschaffen ist ein bisschen zu streng, würde ich jetzt mal sagen. Oder dann kann man auf die Idee kommen, ja gut, dann hat es ja keinen Wert. Oder wozu leide ich dann noch? Das bringt ja gar nicht. Unsere kleinen Opfer werden aufgenommen, so wie der kleine Tropfen im Kelch bei der Gabenbereitung. Eben auch werden wir vereint mit seinem Opfer. Er vollendet diese Opfer. Er gibt unseren Opfern eben auch die Kraft, heilbringend zu wirken. Es wäre eben anders, wenn man, je nachdem, eben wenn man denkt, ja gut, Jesus hat ja genug gelitten, warum soll ich noch leiden? Oder ich schaff's ja, was hat Gott davon, wenn ich leide? Ja, nein, eben im Opfer Christi, eingefügt ins Opfer Christi, wird eben auch mein Opfer wertvoll. Auch wenn es nur ganz klein ist, eben das Opfer der Witwe, diese zwei kleinen Münzen, eben diese Hingabe, dieses Geschenk von all dem, was sie hatte, auch wenn es in sich ganz klein war, war Gott äußerst angenehm, hat Jesus eben gelobt, weil sie eben alles geschenkt hat. Aber eben wichtig ist diese Verbindung mit dem Opfer Christi, unser Opfer. Es geht nicht eben, wenn wir Opfer bringen, um irgendwie so Leistungschristentum oder um zu schauen, eben wer bringt jetzt mehr Opfer, dass wir irgendein so ein falsches Wettbewerbsdenken. Es geht immer um die Liebe, es geht eben um die Dankbarkeit, es geht darum, sich mit Jesus zu vereinen, nicht dem Opfer Christi in sich etwas noch hinzufügen wollen. Hinzufügen müssen wir nur unseren Anteil. Das fehlt, weil der Paulus sagt auch, ich ergänze, was an den Leiden Christi noch fehlt. Am Opfer Christi in sich fehlt nichts. Unsere Hingabe, unsere Teilnahme, das fehlt noch. Oder ein anderes Beispiel, das ein Priester einmal gemacht hat, es ist wie eben das Hochzeitsmahl des Lammes. Es ist alles bereitet, das Mahl ist bereitet, der Tisch ist gedeckt. Es fehlt nichts am Opfermahl in sich, es fehlt nichts an diesem Hochzeitsmahl. Das, was fehlt, sind noch die Gäste, die da kommen und essen müssen. Und dieses Kommen der Gäste und dieses Essen, diese Teilnahme am Essen, ist eben unser Kreuz, unser Opfer, das wir dann zu Jesus bringen und mit ihm zusammentragen.
Heißt das im Umkehrschluss oder in der Konsequenz, dass ich mich diesem heilbringenden Opfer Christi in einer Weise anschließen kann, dass es selbst, wenn es eben aus dieser Selbstlosigkeit und aus der Hingabe, Ganzhingabe womöglich sogar kommt, dass das ebenfalls Segen und Heil bringen kann in der Welt?
Ja, sicher, weil einerseits gibt es ein sehr schönes Schreiben von Johannes Paul Salvifici Doloris, heißt das, über den heilbringenden Sinn des Leidens. Das hat er am 11. Februar 1984 veröffentlicht, am Tag der Kranken, der Mutter Gottes von Lourdes. Und da schreibt er auch sehr schön eben, wie das Leiden Christi für unser Leiden auch offen steht. Und auch der Katechismus der katholischen Kirche sagt eben auch, dass wir teilnehmen können. Bei 618 heißt es, der Kreuzestod ist das einmalige Opfer Christi, des einzigen Mittels zwischen Gott und den Menschen. Doch weil er sich in seiner menschgewordenen göttlichen Person gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt hat, bietet sich allen die Möglichkeit, sich mit diesem österlichen Geheimnis in einer gottbekannten Weise zu verbinden. Und dann heißt es eben auch, Jesus fordert seine Jünger auf, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen, seinen Spuren zu folgen. Und er will diejenigen, denen sein Erlösungsopfer zuerst zugute kommt, an diesem Opfer beteiligen. Das gilt vor allem für seine Mutter, die in das Mysterium seines erlösenden Leidens tiefe hineingenommen wird als jeder andere Mensch. Aber eben, es gilt auch für uns. Das heißt, es ist nicht, wie wir oftmals denken, irgend so eine Strafe, dass wir jetzt leiden müssen, sondern es ist eigentlich eine Gnade, dass wir leiden dürfen. Das heißt, dass wir am Opfer Christi teilhaben dürfen. Oder vielleicht mit einem anderen Bild gesprochen, wenn wir uns vorstellen, wenn wir jetzt beim Hochzeitsmahl oder beim Essen bleiben, es ist da irgendwie so ein Restaurant mit 19 Gomio-Punkten, ich glaube 20 Punkte wäre das Maximum, also eben so ein hervorragendes Restaurant. Und wir sind jetzt eingeladen vom Chefkoch auch ein bisschen Karotten zu schneiden in der Küche und ihm möglichst nicht im Weg zu stehen dabei. Aber wahrscheinlich bringen wir nicht besonders viel hin, aber vielleicht noch ein bisschen so eben Karotten schnitzeln, das liegt noch drin. Und jetzt ist das Festmahl und jetzt stellt uns der Chefkoch eben mit diesen vielen Punkten da und vielen Sternen und Auszeichnungen der Hochzeitsgesellschaft vor und sagt, wir beide zusammen haben dieses Festmahl hergerichtet. Eben um ein bisschen ein hinkendes Beispiel, aber einfach um zu sagen, was für eine große Gnade das ist. Also mit diesem Chefkoch, also wenn wir gerne essen, dann haben wir sicher Freude, diese große Ehre zu empfangen. Wir gemeinsam haben dieses Festessen gekocht, obwohl wir gar nicht viel dazu beigetragen haben. Und so ist eben auch die Liebe Christi, der uns diese Möglichkeit gibt, an seinem Opfer Anteil zu erlangen und der uns dann eben auch zusammen mit ihm, dem Vater, vorstellt und sagt eben, wir zusammen haben das Kreuz der Welt getragen. Eben, er schenkt uns nicht nur Anteil an seinem Kreuz, wie die Heilige Schrift sagt, sondern auch Anteil an seiner Auferstehung, an seiner Herrlichkeit. Wenn wir das ein bisschen uns mal vorstellen, was es das heißt, dann würden wir wahrscheinlich auch lieber leiden, auch wenn es immer noch ein Leiden ist. Aber wenn wir denken, eben so gibt uns Jesus Gelegenheit, die Möglichkeit, an seiner Herrlichkeit, an seiner Verherrlichung, an seiner Auferstehung Anteil zu erhalten, ist eigentlich eben eine unendliche Gnade. Deshalb haben die Heiligen auch so gerne gelitten, weil sie das eben erahnt und erfahren haben, wie wertvoll, dass das Leiden eben aber immer zusammen mit Christus, vereint in Christus, diese Tropfe im Ozean der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit eben immer vereint mit Jesus, wie wertvoll das ist.
Vielen Dank, Domherr Fuchs, dass Sie sich Zeit genommen haben, sich diesem durchaus nicht leichten Thema hier gestellt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen hier fürs Dabeisein. Das Ganze können Sie auch nachhören, wie immer, auf einer CD bzw. im Podcast- und Downloadbereich horeb.org ist unser Internetauftritt. Ich sag's nochmal für alle die jetzt Lust bekommen haben, mal in den Katechismus zu schauen. Da kann man ja nicht genug Werbung dafür machen, ab dem Punkt 606 beziehungsweise im engeren Sinne 613. Das ist eine Lektüre, die sich auf jeden Fall für den Glaubenden lohnt. Und vielleicht schließen wir diese Sendung auch nochmal mit einem Wort, das im Punkt 622 steht, wo das nochmal in den Kurztexten zusammengefasst ist. Die Erlösung durch Christus besteht darin, dass er gekommen ist, um, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das heißt, um den Seinen, wie dann Johannes-Evangelium, seine Liebe bis zur Vollendung zu erweisen, damit sie aus der sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise losgekauft werden. Das ist, wie gesagt, einer der Kurztexte des Katechismus der katholischen Kirche, und der Katechismus zitiert die heilige Rosa von Lima. Wenn wir sie jetzt um ihren Segen bitten, vielleicht noch dieses schöne und eindrückliche Zitat uns mit auf den Weg geben, und natürlich bitten wir sie um ihren Segen.
Ja, das Zitat hier von der heiligen Rosa von Lima im Katechismus heißt: Es gibt keine andere Leiter, um zum Himmel emporzusteigen, als das Kreuz. Und jene, vielleicht kann man das auch noch ein bisschen ergänzen, insofern jene, die das Brevier beten, das Stundengebet in der Lesehure, gerade von der heiligen Rosa von Lima schreit sie aus einem Brief an den Arzt Castillo eben auch, dass Jesus selber diese Worte eigentlich gesprochen hat und er ihr gesagt hat, alle sollen wissen, dass auf die Anfechtung die Gnade folgt. Sie sollen einsehen, dass die Größe der Gnadengaben in dem gleichen Maß wächst, wie die Mühsale zunehmen. Sie sollen erkennen, dass wir ohne die Last der Bedrängnis nicht zum Gipfel der Gnade gelangen können. Die Menschen sollen sich vor Irrtum und Selbsttäuschung hüten. Und nun eben, da kommt dann auch nochmals dieses Wort oder dieser schöne Vergleich auch mit der Leiter. Das ist die einzige Leiter zum Paradies. Ohne Kreuz findet niemand den Aufstieg zum Himmel. Und so wollen wir nun eben diesen Abend und unser ganzes Leben in die Hände Gottes legen, ihm unser Leben schenken, eben ihm unser Leben und eben auch das, was halt mühsam ist darin, was Leiden, Kreuz, Verzicht darin ist, zum Opfer darbringen und bitten, dass es ins Opfer Christi aufgenommen werde, dass es für uns und für die anderen zum Segen und zum Heil werde. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Domherr Fuchs. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr, Gregor Dornis.